Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute gibt es Teil 2 des Vortrags von Daniel Ehricht über das Thema Datenschutzgrundverordnung, den er anlässlich der ersten Nürnberger Sicherheitskonferenz gehalten hat. Dazu viel Spaß.
Das Thema Stand der Technik. Kennt jemand den Begriff Stand der Technik? Nicht? Oh, doch, einer. Super.
Alles, was nicht geregelt ist, ist Stand der Technik.
Alles, was nicht geregelt wird, muss
Stand der Technik entsprechen.
Ja, Stand der Technik, es gibt ja verschiedene Stufen, ne? Stand der Technik, so in der Mitte, dann gibt es auch Stand der Wissenschaft und Technik, das ist so das Oberste. Beim Stand der Technik spricht man davon, was heutige Experten aus der Informationssicherheit oder IT-Sicherheit als sicher erachten, ja, auch was empfohlen wird, das ist heute Stand der Technik. Also sprich, wenn ich ein Unternehmen habe und sage, ich habe überall Antivirenprogramm drauf und das ist genug, ist nicht ausreichend, nicht mehr Stand der Technik. Es gibt mittlerweile viele, viele Gesetze, wo auch das als Generalklausel verwendet wird. Telemediengesetz zum Beispiel. Jeder, der eine Webseite hat, § 13 Absatz 7, Stand der Technik einzuhalten. Den Prozess, das zu ermitteln, kann nach Aussage von Juristen sehr, sehr aufwendig sein. Ich würde es mal so nennen. Man sollte hier schon mal darauf achten, dass man zum Beispiel keine veraltete SSL-Schlüssel, also Verschlüsselungsverfahren wie zum Beispiel SSL V2, V3, sondern da schon sich vielleicht mal auf der Seite des BSI erkundigt und sagt, was ist denn heute eigentlich up-to-date? Sollte man definitiv machen. Und was hat sich noch verändert? Das Thema Bußgelder bei Verstößen. Das kann heutzutage bis zu 4% des Jahresumsatzes weltweit sein. Das kann dann schon mal eine ordentliche Menge sein. Es geht nämlich ganz einfach hier darum, gerade Banken in der Vergangenheit, die Bußgelder waren damals zwischen 50 und, ich glaube, 300.000 Euro im Bundesdatenschutzgesetz festgelegt. Also müsste 42 Absatz 1 gewesen sein. Oder? Und für eine Bank ist 300.000 Euro, also da zuckt man ja noch nicht mal. Ja, das ist so, ja, alles klar, nehmen wir hin und weg. Alles fein. Jetzt sprechen wir aber wirklich dann nachher von Millionen. Ja, mehrstellige Millionenbeträge für eine Bank. Das tut denen auch mehr weh. Genauso wie die 300.000 vielleicht im kleinen oder mittelständischen Unternehmen wehgetan hätten, tut es jetzt im großen Unternehmen auch weh. Denken wir mal an Facebook. Genau. Ich habe mal links noch so ein paar Tipps aufgeführt, wo man sich im Prinzip noch mal ein bisschen einlesen kann. Es gibt unglaublich viel Material im Netz, wo man sich da ein bisschen schlau machen kann. Es gibt auch ganz viele Organisationen, Datenschutzorganisationen, die wirklich sehr viel Fleiß reingesteckt haben in die Sachen. Mittlerweile oder glücklicherweise auch europaweit. Unsere österreichischen Kollegen machen mittlerweile mit. Wir haben nur ein bisschen mehr Angst. Das Gute ist, wir kommen aus einem guten Datenschutz. Also wir haben schon ein sehr stark reguliertes gehabt. Und der Sprung für die Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so groß, als wenn ich mir meine österreichischen Kollegen anhöre. Die haben da schon ganz andere Probleme. Also die schwitzen ein bisschen mehr. Auch noch vor dem Hintergrund, da für dieses Jahr auch noch die NIS-Richtlinie umgesetzt wird. Und das zum selben Zeitpunkt, das ist ganz spannend. Ja, wenn ich jetzt das Thema Datenschutz nehme für ein Unternehmen, es gibt verschiedene Bereiche, ich nenne es immer gerne diese High-Risk-Areas, die auch am meisten mit betroffen sind, auch vom Thema Datenschutz. Wenn ich mir Unternehmen angucke von den Funktionen, das Thema, also Personalmanagement, müssen wir gar nicht drüber sprechen, natürlich. Die haben am meisten Berührungspunkte natürlich mit dem Thema Datenschutz, um dies einzuhalten. Marketing, auch die, gerade weil es da auch um Kundenkontakte alles geht. Einkauf, Produkte, also gerade wenn ich Produkte natürlich herstelle, vielleicht jetzt nicht in der Sicherheitsbranche, andere Unternehmen, sag ich mal, wo Produkte auch mit personenbezogenen Daten zu tun haben, Vertrieb und die IT natürlich grundsätzlich, weil die steht so ein bisschen im Mittelpunkt, die das Ganze überhaupt bereitstellt, damit es überhaupt möglich ist. Das sind eigentlich so die Bereiche, die wirklich besonders in einem Unternehmen geschult werden sollten und vor allem auch sensibilisiert werden sollten. Das sind diejenigen, die wahrscheinlich im Rechner am meisten arbeiten. Ja. Dann Passwörter und so weiter unter Tastatur, das ist ja der Klassiker. Sollte alles nicht geschehen und die müssen halt grundsätzlich auch verstehen, dass halt stopp, wenn ich so etwas verarbeite, dann sollte ich vielleicht nochmal kurz nachdenken und vielleicht meinen Datenschützer anrufen. Ja. was ich schon gesagt habe, das ganze Datenschutzgesetz betrifft oder beinhaltet technische und organisatorische Maßnahmen, die sogenannten TOMs, was heute in dem Paragraph 9 geregelt ist. Bitte die Prozessualen nicht vergessen, weil letztendlich müssen Prozesse entstehen. Es müssen Abläufe definiert sein, wo man sagt, so, ich mache ein Projekt. Was bedeutet das in einem Projekt? Wann muss ich mal Kontakt mit dem Datenschutz aufnehmen? Es macht keinen Sinn, wenn ich am Schluss alles eingekauft habe, das Projekt an sich, sag ich mal, steht und ich möchte quasi go live gehen und gehe dann zu meinem Datenschützer und sage, so, hier bin ich. Ach, übrigens, ich hab personenbezogene Daten verarbeitet. Ist zu spät. Hier sollten im Prinzip dann auch Prozesse beschrieben werden, die auch eingehalten werden dann von den Mitarbeitern. Und die müssen im Unternehmen natürlich dann auch veröffentlicht werden. Genau. Der Stellenwert. Zum Thema, ich möchte das Thema Datenschutz und Datensicherheit jetzt mal ein bisschen vermengen. Es ist, glaube ich, total irrelevant. Das Thema IT hat und gewinnt immer mehr an Bedeutung in einem Unternehmen. Merkt man am besten dann, wenn sie nicht funktioniert. Ja, also wer mal wissen möchte, wie wichtig die IT ist, einfach mal weg. Super, ne? Mal gucken, was noch alles funktioniert. Ja, kann ich noch E-Mails schreiben? Kann ich meinen Kunden anschreiben? Kann ich überhaupt noch im Prinzip die Buchhaltung aufrechterhalten? Nicht Rechnungen und. Läuft ja letztendlich alles darüber. Das bedeutet mir natürlich auch, umso höher der Stellenwert, umso mehr Mühe sollte ich natürlich auch betreiben, das sicherzustellen. Grundsätzlich für die Empfehlung und das hoffentlich sollte auch so ein bisschen die Message sein. Im Unternehmen sollte zumindest erstmal jemanden benannt werden, nominiert werden, der das Thema Datenschutz verantwortet. Also das sollte sein. Es ist schwierig für einen Geschäftsführer, der erstmal grundsätzlich die Gesamtverantwortung hat, sich mit diesem Thema auch noch in der Tiefe zu beschäftigen. Das weiß, glaube ich, jeder am besten. Deswegen jemanden benennen und vielleicht wirklich lieber intern. Es gibt auch sehr, sehr viele Angebote, sage ich mal, auf dem Markt. Es hat aber alles seine Vor- und Nachteile. Wenn ich ein kleines Unternehmen habe und der Beratungsbedarf ist wirklich so gering, dann ja, sollte ich vielleicht darauf zugreifen, um die notwendigsten Sachen zu regeln, um ganz einfach hier auch compliant zu sein. Bei einem etwas größeren Unternehmen, wo ein bisschen mehr Schwung drin ist, sollte man das vielleicht intern aufbauen. Warum? Es gibt unglaublich viele Anwaltskanzleien, das habe ich selber auch erlebt, die bieten diese Dienstleistung an. Und die Leute können das Gesetz lesen, ohne Frage. Sie können es auch interpretieren, ist auch ohne Frage. Aber spätestens dann, wenn es dann zur praktischen Anwendung kommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel IT habe und ich sage, ich habe jetzt hier eine Webseite, was sind denn jetzt die Anforderungen, die technischen Anforderungen, wie muss ich das umsetzen? Also muss ich jetzt einen Port 21 FTP aufmachen oder schließen? Ja, von außen. Wo muss die Admin-Page erreicht sein? Und. Das soll er mir beantworten. Und da hängt es oftmals. Nicht verwunderlich, die Leute haben auch was anderes gelernt. Ja. Also irgendwie diese Brücke müsste man dann auch nur schließen. Das bedeutet, man braucht intern sowieso noch jemanden, gerade aus technischer Sicht, der das Thema noch mit, der die Brücke bildet quasi zur Umsetzung. Ist aber eigentlich nur ein Tipp aus meiner persönlichen Erfahrung, auch aus der Praxis heraus. Man sollte sich dann grundsätzlich darüber Gedanken machen. Ja. Es gibt Unternehmen, die haben nicht so einen großen Bedarf. Dann sagt man, gut, dann nimmt man einen Datenschützer, den kauft man sich ein, macht, was ich, 4 Tage im Monat aus und geht auch natürlich. Der nimmt dann alles Mögliche wahr. Wichtig ist einmal, dass jemand Verantwortliches da ist, der das Ding wahrnimmt, dass ein Verfahrensverzeichnis geführt wird. Das bedeutet, alle Verfahren, ich spreche jetzt nicht von Applikationen, sondern alle Verfahren, die irgendwie mit personenbezogenen Daten im Unternehmen zu tun haben, Abrechnung, E-Mail, das sind für mich alles Verfahren, sollten in diesem Verfahrensverzeichnis aufgelistet werden. Das sollte im Unternehmen da liegen. Es sollte bekannt sein natürlich, was setze ich denn überhaupt an IT ein? Wo ist denn das alles? Es ist ja meistens nicht so, dass jedes Unternehmen im Keller unten ein Rechenzentrum hat, sondern heutzutage wird das ja outgesourced. Es wird ja auch von verschiedenen Dienstleistern eingekauft. Auch hier müssen Verträge da sein mit dem Dienstleister. Das muss natürlich geregelt werden. Sagen, ihr verarbeitet personenbezogene Daten von meinen Mitarbeitern zum Beispiel. Also verlangen wir, dass hier die gesetzlichen Vorgaben in die technologisatorischen Maßnahmen eingehalten werden. Und ich habe die Pflicht, das Ganze zu kontrollieren. In irgendeiner Art und Weise. Ob ich dir jetzt einen Fragebogen zuschicke oder persönlich vor der Tür stehe, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Dasselbe übrigens bei Video. Also bei Videoüberwachung. Genau, das sind eigentlich, glaube ich, so die wichtigsten Themen. Und natürlich die Mitarbeiterschulung, Sensibilisierung. Erklären, was ist IT? Nicht sagen einfach, das und das muss gemacht werden, wir brauchen ein achtstelliges Passwort. Aber da kommen wir ja gleich dazu, zum Thema Awareness. Sondern erklären, warum mache ich das? Also warum brauche ich denn das Passwort? Was kann denn passieren? Ja. Das ist vielleicht noch ganz, ganz hilfreich. Und ich glaube, dann kann man sich so ein bisschen vom Groben halt die wichtigsten Anforderungen im Unternehmen immer weiter nähern. Webseiten anschauen, Impressum, Datenschutzhinweise, Einwilligungserklärung der Mitarbeiter und, und. Dass dann nach und nach sich einen Plan erstellen, gerade ziehen, wer jetzt noch nichts getan hat, wer im Prinzip einen Datenschutzbeauftragten hat und hat diese Verfahren schon drin, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich eigentlich bloß mit den Änderungen noch auseinandersetzen und ist dann, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Ja, Abschluss dann muss ich sagen, ich glaube, es wird alles ein bisschen heißer gekocht als gegessen. Es ist ein sehr, sehr großer Hype um das Thema, weil damit lässt sich gerade richtig viel Geld verdienen und viele Unternehmen haben das für sich entdeckt. Und ich denke halt, Google vergisst nichts und Google hat eine ganze Menge. Und da gibt es auch sehr, sehr viele gute Sachen, wo man vielleicht nicht so viel Geld ausgeben muss und hat trotzdem dieselben Informationen. Bedeutet aber wieder internen Aufwand. Den muss man zur Verfügung stellen. So, und wenn noch jemand Fragen hat, können wir sie jetzt noch klären. Ja.
Informationspflicht.
Ja. Bitte?
Sie haben von der Informationspflicht gesprochen, was sich denn jetzt genau konkret ändert.
Die Informationspflicht?
Ja.
Sie haben die Informationspflicht, also es gibt einmal die Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen, also wenn ich die Daten von jemandem verarbeite, dann muss ich ihn von vornherein darüber informieren, für was, warum, wieso, weshalb, damit er darüber Bescheid weiß. Andersrum ist auch eine Informationspflicht da, wenn zum Beispiel die Daten abhanden gekommen sind, zum Beispiel durch einen Datenverlust. Dann habe ich, lassen Sie mich lügen, ich glaube 72 Stunden Zeit, den Betroffenen darüber zu informieren. Das kann übrigens auch über die Nachrichten sein. Also wenn die Nachrichten früher dran waren, dann sich ist auch darüber informiert. Aber grundsätzlich soll das natürlich durch mich geschehen. Ja. Das verbirgt sich so ein bisschen hinter der Informationspflicht. Das heißt, der Betroffene muss darüber informiert werden, was mit seinen Daten passiert. Das ist so das Grundsätzliche. Ja. Und am besten vor der Verarbeitung. Ja. Also bevor ich letztendlich anfange, seine Daten aufzunehmen und irgendwo ins System einzuspeisen, sollte er schon mal was unterschrieben haben. Idealerweise macht man das so, gerade bei Arbeitsverträgen, dass man das vielleicht schon vornherein mit dranhängt. Ne, im Arbeitsvertrag als Anhang sagen, hier, wenn du unterschreibst, da ist auch gleich eine Datenschutzerklärung dazu, Einwilligung, wir bearbeiten die Daten dann und dann, wir geben sie nicht weiter an Drittstaaten zum Beispiel oder wir geben sie weiter aus folgenden Gründen, dass das passiert mit den Daten und dann ist er auch darüber informiert. Ja?
Ich habe auch eine Frage diese Folgeabschätzung, was wir angesprochen haben, das kann ich mir als Laie jetzt nicht so ganz vorstellen. Das ist nicht greifbar. Vielleicht ein paar Beispiele. Wie sollte ich jetzt beispielsweise als Unternehmer in der Lage sein, die Folgen abzuschätzen? Oder gibt es da bestimmte Methoden?
Ja, also Methoden, da warten wir noch drauf von der Bundesregierung, wenn ich ehrlich bin. Nein, man kann sich aber grundsätzlich daran orientieren, an dem Thema Risk Assessment, also ISO 31.000, ISO 27.005 zum Beispiel, oder man schaut einfach mal BSI rein, das Thema Schutzbedarfsfeststellung ist ja auch etwas. Was man versucht, ist im Prinzip die Kritikalität zu messen. Für den Betroffenen aber, nicht für das Unternehmen, sondern für den Betroffenen.
Ne? Genau, das stelle ich mir schwierig.
Genau. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich, sage ich mal, sensible Daten, also wie, nehmen wir mal die Gesundheitsdaten beim Arzt, ihre Diagnosen halt, ne? Ich verarbeite diese. Also, was bedeutet das für den Einzelnen? Ne? Es bedeutet halt, dass es für ihn hochsensibel ist. Mit der Methodik wird am Ende rauskommen, mein Gott, also diese Daten müssen besonders geschützt werden. Und davon abgeleitet müssen die technisch-organisatorischen Maßnahmen angepasst werden. Es ist ja nicht nur ein Strich und sagen, das ist das Level, das muss ich erreichen. Sondern wenn ich die besonderen Daten verarbeite, dann muss ich das Level da oben ansetzen. Das bedeutet, dann brauche ich halt kryptografische Verfahren, brauche eine Zwei-Wege-Authentifizierung. Und. Dann muss ich meine Mitarbeiter nicht zweijährlich schulen, dann muss ich einjährlich schulen halt. Ne? Dann brauche ich jemanden Verantwortlichen dafür. Und.
Okay. Also diese Abschätzung geht nicht nach Augenmaß, sondern nach
bestimmten. Genau, es gibt eine Methodik, gibt ja auch so eine Schutzbedarfsfeststellung. Ich würde die, also praktischerweise würde ich mir die rausziehen, würde die anpassen und würde dann wirklich abfragen, Mensch, wenn ich diese Daten verarbeite, boah, keine Ahnung, verstoße ich gegen Gesetze, was ist, wenn die bekannt werden, was ist, wenn die verloren werden, was ist, wenn die verändert werden. Und dann würde ich wirklich dann abprüfen und sagen, okay, und wenn ich mir denn die Summe der Ergebnisse nehme, dann hätte ich dann natürlich irgendwo eine Kritikalität für den Betroffenen, die ich natürlich gleich mal eingeschätzt habe. Aber ich weiß zumindest, und das sollte ich auch schriftlich festhalten, gerade dann, wenn man eine Prüfung kommt, dass man sagt, gut, wir haben hier im Prinzip, machen das jährlich oder zweijährlich, machen wir im Prinzip diese Folgeabschätzung, wir sind zu diesem Ergebnis gekommen, auf Basis dieses Ergebnisses haben wir folgende Maßnahmen umgesetzt, die sind implementiert, oder es gibt im Prinzip noch so einen Actionplan letztendlich, wo man sagt, das ist geplant.
Ja? Vielleicht haben Sie da schon mehr Erfahrung, wie weit wird die Blockchain-Technologie im Bereich Datenschutz in Europa jetzt mittlerweile schon verwendet?
Habe ich noch keine Informationen zu. Also kann sein, dass es gemacht wird, aber habe ich im Prinzip keine Informationen. Wüsste ich jetzt nicht. Tut mir leid.
Ich hätte eine Frage zum Anwendungsbeispiel. Wir haben das bei Großveranstaltungen in der Vergangenheit so gemacht, dass wir uns von den Sicherheitsdienstleistern vorab bis zu einer Deadline die Namen der eingesetzten Kräfte geben haben lassen, mit Geburtsdatum, um intern nochmal eine Sicherheitsüberprüfung etc. machen zu können oder auch für gewisse Software, die verwendet wurde. Da habe ich jetzt schon von Firmen gehört, EU-Veränderungen, das wissen wir nicht, ob wir das rausrücken dürfen in der Zukunft. Gibt es für solche Fälle irgendwelche Änderungen, die dadurch Verschärfungen etc.?
Kurz zum Verständnis, das ist eine andere Firma, also das ist ein Dienstleister?
Genau, wenn man zum Beispiel als Veranstalter einfach intern nochmal eine Überprüfung machen möchte und man fragt dann vorher bei der Sicherheitsfirma und sagt, gib bitte die Namen
Von der Person. Also folgendes, im Prinzip einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag schließen, ja, dass die Daten eigentlich auch übermittelt und verarbeitet werden, sagen, für was es da ist, schließen. So, die Mitarbeiter müssen natürlich dann in irgendeiner Art und Weise auch darüber informiert werden oder sie sind schon generell in ihrem Arbeitsvertrag. Die Daten werden dann ihnen übergeben. Sie dürfen natürlich auch nur die Daten erheben, die für sie relevant sind. Also wenn sie sagen, ich will auch seine Hobbys wissen.
Also im Prinzip das Informationsbedürfnis muss halt genauer dokumentiert mitgeteilt werden, als vielleicht das vorher war.
Also allein nur zum Eigenschutz würde ich schon allein mit dem Vertrag machen. Was heute jetzt noch der Paragraph 11 ist, der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, würde ich im Prinzip machen. Das kann aber sein, dass im Prinzip die Sicherheitsfirma dann ankommt und sagt, okay, weil sie sind dann in der Rolle des Auftragsverarbeiters und sagt, wir wollen dann natürlich sicherstellen, als verantwortliche Stelle, ob das auch sauber geschieht. Die können dann halt mal reinschauen und sagen, okay, läuft das auch alles im geordneten Bahnen ab. Aber es gibt ja dann auch ein Interesse teilweise, ein geschäftliches Interesse, diese Daten zu verarbeiten. Und das würde ich aufführen und ich würde es auch in Ihr Verfahrensverzeichnis mit aufnehmen.
Ja? Da möchte ich gleich beim Kollegen anschließen. Wenn zum Beispiel Ausschreibungen sind, dann wird es meistens vom Auftraggeber angefordert, in der Regel, und andere Sachen ebenfalls. Wo ich also ich persönlich als sehr zweifelhaft erachte. Wie gehe ich damit um?
Nochmal, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
Wenn es eine Ausschreibung gibt von einem Interessenten, der sagt, ich möchte Sicherheitsdienstleistungen einkaufen, dann fordert er in der Regel vom Dienstleister genau solche Sachen an, wie der Kollege es gerade gesagt hat, oder unter anderem auch andere Dinge, die ich...
Also er fordert direkt die Namen an? Fordert er direkt die Namen an der Mitarbeiter? Oder
ja,
was?
Zum Teil.
Also dann würde ich grundsätzlich, er kann ja die Anfrage stellen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, muss man aber regeln dann vornherein. Also dann ist es vertraglich, muss es dann
festhalten. Gut, in der Regel schaut es dann meistens so aus, wenn Sie dem das sagen, hier, Moment, wir machen hier so den Datenschutz. Er fordert ja auch von uns das Thema Datenschutz ein.
Ja, klar.
Aber wenn wir zum Beispiel als Dienstleister den Datenschutz vom Auftraggeber oder von der ausschreibenden Stelle einfordern, dann sind wir draußen. Da macht er nicht mit.
Sie fordern ja nicht das Thema Datenschutz ein, sondern Sie wollen einfach nur einen Vertrag aufsetzen, wie im Gesetz, wo im Prinzip geregelt ist, dass der Austausch der personenbezogenen Daten stattfindet. Und klar muss er sich dazu verpflichten, das Ganze einzuhalten. Geht ja nicht anders. Also alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn da eine Aufsichtsbehörde dahinter steckt, ich hatte Fälle gehabt, auch in Ausschreibungsverfahren in der Vergangenheit, da ist eine Aufsichtsbehörde uns aufs Dach gesprungen, weil wir die Unterlagen, also die Angebote, nicht verschlüsselt hatten in der E-Mail. Da war es mal ein ganz fettes Stoppschild für uns.
Okay. Ja. Ich möchte mit anknüpfen. Und zwar, wenn wir einen Auflagen- oder Ordnungsbescheid von einer Behörde bekommen, die fordern ja auch von den eingesetzten Sicherheitsdiensten die Namen, die Geburtsdaten, wie gehe ich damit um? meine, das ist ja...
Das ist eine öffentliche Stelle.
Auflagenbescheid.
Ist ja eine öffentliche Stelle, oder?
Genau.
Das ist ja bindend für eine öffentliche Stelle.
Nein, öffentliche Stelle ist nicht, wenn ich sage, ich veranstalte eine Messe.
Ja.
Ich kaufe dafür einen Sicherheitsdienst ein. Hm. Kriege ich ja von Ordnungsbehörden Auflagenbescheid. Und in dem Auflagenbescheid steht, dass eine Woche nach der Veranstaltung ist spätestens eine Namensliste, Qualifikation, Geburtsdatum, Telefonnummer, Adresse bei der Ordnungsbehörde zu hinterlegen. Also mit dem Amt.
Würde ich genau sagen. Datenschutz. Ja, können wir haben, natürlich. Ich will nicht dagegen blocken sein. Natürlich können wir das haben, ist ja kein Problem. Aber wir müssen es auch irgendwie regeln. Ja, wenn es einmal, die Behörde wird sich ja nicht verändern, oder? Die Behörde wird sich da nicht groß verändern, oder? Ist immer die gleiche?
Ja.
Ja, machen Sie da einmal. Einmal den Vertrag fertig aus und dann sagen Sie, ja, wir haben einen laufenden Vertrag, bestehenden im Prinzip für den Austausch von personenbezogenen Daten und dann ist doch alles fein. Der Aufwand hält sich damit in Grenzen, will ich damit sagen. Halt, ne? Ich mache das einmal, gehe mit denen in Kontakt, sage, okay.
Also auch bei rechtlicher Grundlage? Also wenn es jetzt ein Gesetz gäbe, das das vorschreibt?
Wenn es ein Gesetz gibt, das es vorschreibt? Es wird aber nicht vorschreiben, dass sie im Prinzip die Sachen nicht zu beachten haben. Das Gesetz schreibt ja nur vor, dass sie die Daten brauchen. Das ist der Grund der Verarbeitung.
Ja, also wenn jetzt eine Gesetzesgrundlage ist, also das ist mal, wo die Ordnungsbehörde sagt, sie muss uns die Daten geben.
Ja, sonst dürfen sie ja gar nicht verarbeiten.
Da gibt's aber keine Gesetzesgrundlage.
Das ist nur der Grund, warum ich sie verarbeiten darf. Na? Okay. Aber das entbindet mich doch nicht davon, allem anderen nicht zu folgen, also alle anderen Anforderungen fallen zu lassen.
Also man muss trotzdem im Endeffekt diese Vereinbarung schließen.
Ja.
Ich sehe da eher das Problem in der Ermittlung. Das ist ja so gesehen eigentlich ein Schwachpunkt in der ganzen
Welt. Ja.
Weil wenn das Unternehmen jetzt Datenschutz einhält, genauso wie die Behörde oder was,
ja,
nach Unternehmen ist ja kein Problem. Das Problem ist bloß, wie kommen die Daten von A nach B?
Ja. Also E-Mail-Verschlüsselung, ja, nein.
Wenn es die Behörde
hat. Ja, das ist gut, dass sie einstellen hat, die andere braucht ja auch. Sonst funktioniert es ja nicht. Also, wenn die jetzt nichts haben aus der Praxis, ganz einfach, es gibt solche Tools wie zum Beispiel 7-Zip. Die nutzt man, dann packt man das in ein schönes Formular rein, verschlüsselt das Formular, haut ein Passwort dahinter. Wichtig, AES-Verschlüsselung, 256-Bit, nicht 128, ist leicht zu knacken. So. Und dann übermittelt man das Ganze rüber. Das Passwort dafür auf einem separaten Weg von mir ist per Telefon. Nicht auf dem gleichen. Nicht die E-Mail hinterher schicken auf dem gleichen Weg, dann ist es Schwachsinn. Ja, alles erlebt. Ja. So. Wenn keine Fragen mehr sind, dann hoffe ich, bin ich noch in der Zeit? Ja, sogar auf jeden Fall zu früh.
Nein, Erich, herzlichen Dank, dass Sie uns da ein bisschen eingeführt haben. Ich denke, einiges ist zu tun und andere wird auch erkannt haben, dass er vielleicht hier nicht up-to-date ist. Der Herr Ehricht hat auch für die AFS da einen Videokurs dazu erstellt. Falls jemand Interesse hat, kann sich gerne an die Damen wenden. Wir können ihm dann dazu Informationen noch geben. Ansonsten herzlichen Dank. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.